Es gibt mehr Frauen als Männer in Deutschland. Aber komischerweise werden mehr Jungs geboren als Mädchen. Wie passt das zusammen? Und vor allem, was hat das zu bedeuten? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem, wir sind schlecht vorbereitet in Europa, was die Folgen des Klimawandels betrifft. Das sagt die Europäische Umweltagentur. Was können wir tun? Wie schaffen wir es, mit den unausweichlichen Folgen zurechtzukommen?
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
Im Ahrtal, da wird immer noch wieder aufgebaut nach der verheerenden Flut 2021. In Griechenland sind manche Teile überschwemmt und an anderen Stellen gibt es Waldbrände, so wie in Spanien und dort im Süden zu wenig Wasser. Mich erinnert das Ganze so ein bisschen an einen Wettlauf, wo wir nicht so schnell laufen, wie wir müssten im Kampf gegen den Klimawandel. Und immer öfter bekommen wir dafür eben die Quittung. Dabei sollten wir längst vorbereitet sein auf die Folgen, sind wir aber weitaus nicht, sagt auch die Europäische Umweltagentur und schlägt in ihrem aktuellen Klimarisikobericht Alarm. Wir müssen uns viel schneller anpassen, so heißt es dort, nicht schrittweise, sondern im großen Stil. Und bevor ich gleich einen der Autoren des Berichts fragen kann, was ist denn nötig? Da schauen wir erstmal vor die Haustür bei uns nach Bayern. Auch uns wird der Klimawandel treffen, aber wie konkret? Anna Danicker.
Von allen Kontinenten der Welt erwärmt sich Europa am schnellsten. Dürren bedrohen vor allem Südeuropa. Aber auch Mitteleuropa ist gefährdet. Ernährungssicherheit und Trinkwasserversorgung sind bedroht. So steht es im Klimarisikobericht der Europäischen Umweltagentur. Auch Harald Kunstmann, der in Garmisch-Partenkirchen am Campus Alpin des Karlsruher Institut für Technologie forscht, warnt vor den Auswirkungen in Bayern.
Wir gehen von weiterhin stark steigenden Temperaturen bis Mitte des Jahrhunderts aus. Und mit diesen veränderten Temperaturen sind insbesondere Veränderungen in unserem gesamten Wasserhaushalt zu erwarten.
Zum einen das Problem von zu viel Wasser. Also zum Beispiel Hochwasser durch Starkregen. Aber auch zu wenig Wasser wird zu einem immer größeren Risiko in Bayern. Zum Beispiel bedeutet wenig Schnee im Winter, dass sich die Grundwasserstände im Frühling nicht wieder auffüllen. Und die Trinkwasserreserven werden weniger. Harald Kunstmann erwartet auch in Zukunft immer häufiger intensive Trockenzeiten.
Wir werden also längere Trockenphasen bekommen und auch häufigere Trockenphasen. Und insgesamt ist das natürlich auch eine große Belastung, insbesondere für die Ökosysteme, aber natürlich auch für alle weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen.
So spürt das nicht nur der Obstbauer, der ein Drittel des bisherigen Ertrags liefert, sondern auch das Kraftwerk, welches am Main wegen Niedrigwasser die Leistung drosseln muss.
Wir haben uns in den letzten Dekaden im Wassermanagement sehr stark auf Hochwasserrisiken konzentriert, zu Recht. Und seit den trockenen Jahren 2018, aufeinanderfolgenden trockenen Jahren, rückt natürlich mehr und mehr in unser Bewusstsein, dass auch die Trockenheit ein zunehmendes Problem wird. Nicht nur im eh schon trockenen Franken, sondern mittlerweile auch mehr und mehr im feuchten Oberbayern. Und hier müssen also Maßnahmen getroffen werden, dass wir weit mehr Wasser als bisher wieder in den Boden hineinbekommen, weil dieses Grundwasser steht natürlich dann als später wieder zur Verfügung, zum Beispiel zur Bewässerung oder als Trinkwasser.
Angesichts des drohenden Wassermangels fordert der Klimawissenschaftler Harald Kunstmann den sogenannten Wassercent. Dieser Wassercent soll in Bayern bis spätestens zur Sommerpause des Bayerischen Landtags eingeführt werden, hieß es zuletzt. Doch in anderen Bereichen ist noch viel zu tun. Die Wissenschaftler sprechen hier auch von sogenannten Risikokaskaden. Solche Risikokaskaden gibt es auch in Bayern.
Damit ist gemeint, dass hydrologische und meteorologische Extreme wie Trockenheit, Hitze oder Hochwasser in enger zeitlicher Abfolge aufeinandertreffen. Zum Beispiel trockene Jahre sich ohne ein Erholungsjahr wiederholen oder dass nach einer langen Trockenheit ein sehr starkes Niederschlagsereignis kommt oder Trockenheit zusammen mit Hitze auftritt. Und das ist wiederum eine große zusätzliche Belastung für Ökosysteme, die keine Zeit haben, sich zu regenerieren.
Also auch auf diese Kaskaden, auch auf die müssen wir uns einstellen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen sortieren. Was ist denn wirklich nötig? Das konnte ich Hans-Martin Füssel fragen. Er ist Klimaforscher bei der Europäischen Umweltagentur, hat auch mitgearbeitet am aktuellen Risikobericht. Und zuerst mal wollte ich wissen, ja, warum sind wir denn eigentlich so schlecht vorbereitet auf die Folgen des Klimawandels?
Das ist eine gute Frage. Wir haben unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem darauf eingerichtet, dass das Klima ziemlich konstant ist. Das ist Grundlage dafür, dass wir Landwirtschaft betreiben können, dass wir an den Küsten wohnen können, dass wir Häuser bauen, die für 50, vielleicht sogar für 100 Jahre oder noch länger halten. Nun sind manche dieser Annahmen, was ein konstantes Klima angeht, einfach nicht länger haltbar. Wenn wir heute ein Haus bauen oder einen Baum pflanzen, der wird in einem ganz anderen Klima oder das Haus stehen, als wir es gewohnt sind. Und das beeinflusst, wie wir denken, wie wir planen. Da muss einiges im Kopf geschehen, um sozusagen dieses sich verändernde Klima und auch die Unsicherheit, die damit verbunden ist, angemessen aufzunehmen. Das sind natürlich nicht immer komfortable Veränderungen.
Aber jetzt steht in diesem Bericht, wir sind eigentlich viel zu langsam. Das Problem ist ja auch nicht neu. Warum ist das nicht schon längst geschehen? Oder ist viel geschehen, aber trotzdem zu wenig?
Es ist schon einiges geschehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Gang zulegen. Alle Länder in Europa haben nationale Anpassungsstrategien oder Pläne. Alle haben eine Art von Klimawirkungs- oder Klimarisikobewertung durchgeführt. Also das Wissen ist da, Strukturen werden häufig geschaffen, aber bei der Implementierung, da ist häufig nicht klar, wer ist zuständig, wer übernimmt die Finanzierung. Was ist die Rolle zum Beispiel der Europäischen Union, der nationalen Regierung? In Deutschland haben wir natürlich auch eine föderale Struktur, die nicht immer hilft, Entscheidungen klar umzusetzen. Viele Debatten darüber, was machen wir und wer ist zuständig und gegebenenfalls auch wer zahlt, sind noch nicht so ernsthaft geführt, wie wir sie eigentlich führen müssen.
Dann schauen wir nochmal ganz konkret auf diese Folgen. Die Klimafolgen, die sind ja sehr vielfältig, Dürre, Starkregen, ja. Wassermangel. Wer steht denn in diesem Ranking ganz oben?
Also erstmal wichtig zu sagen, dass alle Regionen in Deutschland und in Europa von Klimawandel betroffen sind, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn man jetzt mal ganz grob schaut in diesem Bericht, schauen wir insbesondere auf vier Regionen, Nord- und Südeuropa, Westeuropa und zentralöstliches Europa. Dann ist Südeuropa schon ein Hotspot für verschiedene Klimarisiken, wo also nicht nur eines heraussticht, sondern verschiedene besonders betroffen sind. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es dort ohnehin schon heiß ist, dass es Wasserknappheit gibt. Alles, was mit Hitze, mit Dürre, mit Waldbränden zusammenhängt, da ist Südeuropa besonders stark betroffen. Weitere Schwerpunktregionen sind natürlich die tiefliegenden Küstenregionen, durch den sich weiterhin beschleunigen Meeresspiegelanstieg, der da ganz erhebliche Gefahren bringen kann. Und der lässt sich leider auch nicht so schnell vermindern oder entschleunigen.
Jetzt haben viele Menschen, Herr Füssel, das Gefühl, es sind so viele Katastrophenmeldungen im Zusammenhang mit Klima und Klimaveränderungen. Können wir eigentlich realistisch wirklich noch was tun, was das Ruder wirklich rumreißt in Bezug auf die Anpassung?
Ich würde sagen, ganz sicher. Auch beim Klimaschutz können wir einiges tun. Aus der Presse konnte man vernehmen, dass letztes Jahr auch in Deutschland die Windkraft mehr Elektrizität produziert hat als Kohlekraftwerke, selbst wenn es von der Energieversorgung her ein herausforderndes Jahr war. Und wenn man sich zum Beispiel den Küstenschutz anschaut, in den letzten 60 Jahren hat es in Europa keine katastrophale Sturmflut mehr gegeben. Es gab größere Schäden, aber glücklicherweise kaum Todesopfer europaweit, weil nach verschiedenen katastrophalen Ereignissen an der Nordsee einfach ganz massiv investiert wurde. Da lässt sich einiges machen. Das muss einfach verstärkt werden. Und in anderen Bereichen kann es natürlich auch zu Zielkonflikten führen. Ich denke, dieser Bericht wird hoffentlich helfen, das Thema in der politischen Tagesordnung etwas höher zu rücken. Sagen, wir können nicht nur eine kleine Anpassung hier und da machen. Wir müssen ernsthaft uns überlegen, wie bauen wir Häuser? Wo leben wir? Wie gestalten wir Städte? Wo und wie leben wir in Flusstälern und an Küstenregionen? Denn das sind die Bereiche, wo sich auch sehr viel verändert gegenüber dem, was wir gewohnt sind.
Und würden Sie sagen, diese Ernsthaftigkeit, die kommt wirklich erst, wenn es wehtut? Wenn es wirklich ganz konkret wird vor unserer Haustür?
Wir versuchen natürlich, ernsthaft politische Entscheidungen zu befördern, bevor es richtig wehtut. Hat Deutschland ja durchaus manches Schmerzhaftes erlebt mit Extremwetterereignissen in den letzten Jahren, insbesondere was die Flut 2021 angeht. Leider braucht es manchmal diese Weckrufe und wir möchten versuchen zu helfen, dass es nicht noch viele mehr solcher Weckrufe braucht.
Jetzt könnte man trotzdem böse sagen, wir sehen einen Klimabericht nach dem anderen, jetzt diesen über die konkreten Risiken. Man muss ja schon befürchten, dass die Leute dann auch gar nicht mehr hinhören. Wie kommen wir denn dahin, dass wir da alle zusammen nicht abstumpfen, sondern dranbleiben?
Das ist sicherlich nicht einfach. Wir versuchen natürlich auch aufzuzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt und Erfolgsergebnisse zu teilen. Aber darüber hinaus, als Europäische Umweltagentur haben wir zum Beispiel auch die Climate Adapt Plattform, die hunderte von Fallbeispielen von erfolgreicher Passung in Europa zeigt, um Akteure zu motivieren, voneinander zu lernen.
Können Sie uns da ein Beispiel nennen, wo es wirklich eine erfolgreiche Anpassung gegeben hat?
Ich kann jetzt ein Beispiel aus Kopenhagen nennen, wo die Europäische Umweltagentur ihren Sitz hat. In 2011 gab es hier ein ganz massives Starkregenereignis. Es war in dem Jahr das teuerste wetterbedingte Ereignis in Europa. Zwischen 0,5 Milliarde und 1 Milliarde Euro Schaden in einem ganz eng begrenzten Gebiet. Also es war ein ganz lokales Ereignis hier in Kopenhagen, aber hat im Zusammenhang mit einem nicht ganz so schlimmen Ereignis einem Jahr zuvor dazu geführt, dass die Stadt gesagt hat, wir müssen ganz anders mit Wasser umgehen und das Konzept der Schwammstadt entwickelt hat und versucht hat, diese notwendigen Anpassungsmaßnahmen an Starkregenereignisse so zu gestalten, dass auch die lokale Bevölkerung davon profitiert durch mehr Grünbereiche. Straßen werden zum Teil in Grünbereiche umgewandelt, wo das Wasser abfließen kann, mehr Parks und so eben auch Vorteile schafft, die über den reinen Klimaschutz hinausgehen und die Bevölkerung mit sich zieht. Aber das ist auch ein längerfristiges Programm, das über 10, 20 Jahre geplant ist. Und da werden auch ziemlich kräftig Ressourcen in die Hand genommen.
Zum Schluss, Herr Füssel, wenn Sie nochmal rauszoomen und sich diese ganze Analyse, die jetzt da vorgelegt ist, in diesem Bericht nochmal anschauen, was hat Sie denn am meisten überrascht?
Ich denke, wo wir jetzt gegenüber früheren Berichten der Europäischen Umweltagentur zu dem Thema einen größeren Schwerpunkt draufgelegt haben, ist, wie die Klimarisiken mit unterschiedlichen Politikfeldern verbunden sind. Und das ist ein Bereich, wo wir uns verstärkt beschäftigt haben und gesehen haben, dass es wirklich eine Querschnittsaufgabe ist. Natürlich ist Landwirtschaft betroffen, aber ebenso Umweltpolitik, ebenso Industriepolitik, Infrastruktur, öffentliches Gesundheitswesen. Also die Risiken, die wir identifizieren, die betreffen fast alle Politikbereiche. Da ist es natürlich nachvollziehbar, dass auch Journalisten fragen, was ist die allerwichtigste Sache, die wir tun, oder was sind die Top 3? Es ist leider so, dass man nicht sagen kann, wir konzentrieren uns jetzt mal auf Landwirtschaft und Gesundheitswesen, vernachlässigen, dass die Infrastruktur, die wir heute bauen, auch in 50 oder vielleicht sogar in 80 oder 100 Jahren noch steht und einem veränderten Klima standhalten muss. Also es ist wirklich eine Querschnittsaufgabe. Ich denke, das macht diesen Bericht noch mal deutlicher als zuvor.
Die Folgen des Klimawandels werden auf jeden Fall immer spürbarer, die Risiken steigen immer schneller und wir haben gelernt, schrittweise reagieren reicht nicht mehr aus. Wir müssen da mehr tun und nicht nur den Kampf gegen den Klimawandel weiterführen, sondern uns auch eben ganz konkret vorbereiten und anpassen. Das sagt der Klimaforscher Hans-Martin Füssel, er arbeitet bei der Europäischen Umweltagentur in Kopenhagen. Herr Füssel, ich danke Ihnen vielmals für diese Einschätzungen.
Gerne.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Veronika Bräse und los geht's, Veronika, mit Schlaf. Der ist gesund, das wissen wir, wenn wir ausgeschlafen sind, aber nicht nur das.
Ja, das zeigt sich auch bei einer Impfung. Wer nach einer Impfung gut schläft, bei dem wirkt die Impfung doppelt so gut wie bei anderen Menschen, die dann in der Folgenacht nicht schlafen. Das weiß man schon länger.
Und weiß man warum?
Ja, wie entsteht jetzt so ein Schutz vor Krankheiten, auch ohne Impfung, also normal im Körper? Damit wir gesund bleiben, da braucht unser Körper eine kleine Armee. Das sind sogenannte T-Zellen und die suchen nach schädlichen Erregern und bekämpfen die. Und um die Arbeit aufnehmen zu können, müssen die T-Zellen zuerst in die Lymphknoten wandern. Und das geht im Schlaf viel besser als im Wachzustand. Im Schlaf werden nämlich bestimmte Hormone ausgeschüttet und die lotsen dann diese T-Zellen in Richtung Lymphknoten.
Und da tanken sie auf.
Genau, da tanken sie auf, da vermehren sie sich und da werden sie dann aktiviert. Und dann wandern sie wieder ins Gewebe zurück und bekämpfen dann die Erreger. Manche T-Zellen überleben jahrelang, die kennen alle schädlichen Stoffe oder Bakterien, die uns so heimsuchen und die schützen uns dann dauerhaft davor. Jetzt gibt es einen nächsten Schritt für die Anwendung. Das könnte sein, dass man diese Hormone, die wir da im Schlaf ausschütten, dass man die als Verstärker in Impfstoffe einbringen könnte. Dann würden die auch besser wirken. Und das ist besonders interessant auch für ältere Menschen, weil bei denen ist das Immunsystem nicht mehr so stark und die würden dann vielleicht auf Impfungen auch besser ansprechen. Jetzt kommt was ganz anderes. Es geht um Mammuts.
Okay.
Die sind ja längst ausgestorben, aber toll wäre es ja schon, wenn man die wieder zum Leben erwecken könnte.
Aber ich glaube, das versucht man schon seit ziemlich langer Zeit.
Ja, da gibt es viele, viele Versuche. Aber jetzt ist es endlich gelungen, aus ausgewachsenen Zellen von Elefanten wieder Stammzellen zu gewinnen, also das wieder umzuwandeln in Stammzellen. Das sind so Zellen, aus denen dann alles werden kann. Mhm. Elefanten, die sind den Mammuts sehr ähnlich und deshalb hat man es jetzt erstmal bei denen versucht. Und wenn es gelingt, aus den Elefantenstammzellen Eizellen und Spermazellen zu züchten, aus denen dann Elefanten entstehen können, dann wäre das ein richtig großer Schritt.
Also da hat man erstmal einen Elefanten und so kann man dann auch irgendwann einen Mammut zurückholen.
Ja, es gibt im Permafrost Körperzellen von Mammuts, die da überlebt haben. Und diese DNA der Mammuts, die müsste man ebenfalls in Stammzellen zurückverwandeln. Und dann könnte man diese Tiere dann theoretisch klonen. Also im Labor könnte ein Mammut-Embryo entstehen und dann einer Elefantenleihmutter eingepflanzt werden. Und mit ganz viel Glück kann dann diese Elefantenleihmutter dieses Mammutbaby austragen.
Aber das klingt tatsächlich, Vero, noch so ein bisschen wie Science Fiction, noch weit weg.
Ja, also klar, das ist noch weit weg. Und falls solche Nachzüchtungen jemals überhaupt funktionieren sollten, dann wäre es ja auch denkbar, zum Beispiel Dinosaurier wieder zum Leben zu erwecken. Das wäre auch cool. Zum Schluss bleiben wir in der Tierwelt. Jetzt geht es zu lebenden Tieren, nämlich zum Labrador Retriever. Mhm. Das ist ein kräftig gebauter Hund. Den gibt es in hellbeige, in braun und in schwarz. Und die Besonderheit ist, diese Tiere, die fressen für ihr Leben gern. Also manchmal wie so ein Staubsauger, auch auf Feldwegen, die sammeln da alles ein, sogar Steinchen und Pflanzen und alles, was in den Weg kommt. Und Forschende aus Cambridge, die haben jetzt festgestellt, dass 2/3 der Retriever eine besondere genetische Mutation haben, die dazu führt, dass diese Tiere immer Hunger haben und sich ja überfressen sozusagen und auch natürlich dann zum Dicksein neigen.
Das heißt, die fressen nicht einfach nur, bis sie satt sind, sondern einfach immer weiter.
Die fressen viel zu viel. Da hat man einen Versuch gemacht mit knapp 90 Hunden und da hat man so eine schöne Futterwurst in eine verschlossene, durchsichtige Box eingesperrt und die Tiere mit dieser Mutation, die haben dann mit allen Tricks versucht, diese Wurst aus dieser Box rauszukriegen und die Hunde, die halt keine Mutation haben, die, ja, denen war das egal, die haben da nicht so viel Mühe drauf gegeben. Also das heißt, die Mutation, die trifft die Tiere leider gleich doppelt, die haben mehr Hunger und sie verbrennen im Ruhezustand 1/4 weniger Energie als andere Hunde. Mhm. Es gibt auch Menschen, die an dieser Mutation leiden, die haben das oft schon als Kinder und sind dann übergewichtig. Und vielleicht hilft ja diese Forschung an den Hunden weiter. Vielleicht findet man ein Medikament, das diesen Heißhunger dämpft und auch die Kalorienverbrennung ankurbelt.
Dann wird es auch uns helfen. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Meldungen. Wir leben in Deutschland mit 84 Millionen Menschen zusammen. Die Hälfte davon sind Männer und die Hälfte sind Frauen. Das stimmt aber eben nur so ungefähr, weil wenn man ganz genau hinsieht, sind es ein bisschen mehr Frauen, nämlich 50,7%. Bei den Geburten, da ist es erstaunlicherweise genau umgekehrt. Da werden mehr Jungen geboren als Mädchen. Das ist doch irgendwie komisch. Da fragt man sich schon, wie passt das zusammen? Sophie Stiegler hat für uns nach Antworten gesucht.
Es ist da. Es ist gesund und es ist ein Mädchen.
Herzlichen Glückwunsch. Damit gehören Sie zur Minderheit. Natürlich nur, wenn man es ganz genau nimmt. Auf 100 Mädchengeburten kommen in Deutschland zurzeit 105 neugeborene Jungs. Das haben die neuesten Zahlen kürzlich wieder gezeigt. Und damit ist es bei uns übrigens ähnlich wie in den meisten Ländern weltweit. Der Unterschied ist auf den ersten Blick klein. Bedeutet aber, dass in Deutschland jedes Jahr rund 20.000 mehr Jungs auf die Welt kommen als Mädchen. Eigentlich seltsam. Wozu braucht die Natur so viele Männer extra? Für den Fortbestand der Menschheit bräuchte man doch eigentlich eher weniger Männer. Für die Fortpflanzung an sich werden sie ja nur kurz gebraucht. Und trotzdem, wo man in der Tierwelt hinguckt,
haben tatsächlich die allermeisten Arten bei der Befruchtung oder dann bei der Geburt das Geschlechterverhältnis 50-50.
Peter Kappeler, Professor für Soziobiologie an der Universität Göttingen, sagt, die Gründe dafür sind eigentlich ganz logisch. Nur mit den konkreten väterlichen Aufgaben haben sie nichts zu tun, sondern mit dem Ziel eines jeden Lebewesens, möglichst viele Nachkommen zu haben. Angenommen, man hätte eine Gesellschaft mit nur einer Handvoll Männern, aber sehr vielen Frauen.
Dann wären eben diejenigen Mütter im Vorteil, die mehr Söhne produzieren, weil die dann mehr potenzielle Partnerinnen haben.
Und damit auch bessere Chancen auf viel gesunden Nachwuchs.
Und deswegen gibt es dann sofort wieder so einen evolutionären Gegendruck, um mehr Söhne zu produzieren. Und das geht wie so eine Wippschaukel hin und her und führt dann eben dazu, dass der stabile Ausgang einfach ein 50-50-Verhältnis ist.
Wenn die Frauen Überhand nehmen, sollten also nach dieser Logik mehr Männer geboren werden. Und wenn es zu viele Männer werden, wieder mehr Frauen. Am Ende landen wir in etwa bei 50-50. Wobei, so ganz stimmt das ja nicht. Warum kommen dann doch fast überall ein bisschen mehr Männer auf die Welt? Liegt es daran, dass Söhne irgendwie bevorzugt werden? In manchen Gesellschaften werden schließlich Schwangerschaften mit Mädchen eher abgebrochen. Dort ist der Männerüberschuss tatsächlich ein bisschen größer. Aber auch wenn man diese Länder ausklammert, bleibt ein kleiner Jungsüberschuss übrig. Interessanterweise ist das Verhältnis bei der Befruchtung noch ausgeglichen. Laut einer umfangreichen Untersuchung aus dem Jahr 2015 entstehen bei der Zeugung genauso viele männliche wie weibliche Embryos. Im Verlauf der Schwangerschaft kippt das Verhältnis, erklärt Peter Kappeler.
Das hängt eben damit zusammen, dass dann tatsächlich jetzt beim Menschen eben auch schon in den ersten 9 Monaten in Utero Dinge passieren.
Heißt, mehr weibliche Föten sterben. Nach einem evolutionären Hintergrund wird noch gesucht. Zum Beispiel wurde beobachtet, dass nach Kriegen noch mehr Jungen geboren wurden und auch in wärmeren Jahren. Warum ist unklar. Was man weiß, am Ende braucht man tatsächlich mehr männliche Babys für ein 50-50-Verhältnis im Erwachsenenalter. Denn Männer leben gefährlicher. Mit etwa 10 Jahren ist die Sterblichkeit zwar am niedrigsten, das bleibt aber nicht lange so, erklärt Sebastian Klüsener vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
Ab dem Alter 15 mit der Pubertät sehen wir dann einen ersten Anstieg, der eben auch dann mit der Pubertät eben zusammenhängt, also dann den Hormonen, die sich da entwickeln, die dann zu einem risikofreudigeren Verhalten führen, was dann zu dem sogenannten Unfallhügel führt, also einem Anstieg der Sterblichkeit so um das Alter 15 bis 20 herum, wo man dann eben erhöhte Sterbefälle durch Unfälle oder auch Gewaltdelikte sieht, die dann auch gerade bei Männern besonders stark ausgeprägt sind.
Doch auch nach dem Unfallhügel bleibt es dabei. Es sterben mehr Männer durch Unfälle als Frauen, zum Beispiel im Straßenverkehr. Es sterben mehr Männer an Krebs. Es sterben mehr Männer durch Suizide. Das hängt auch mit ihrem Verhalten zusammen, aber nicht nur. Selbst wenn man Nonnen und Mönche vergleicht, die im Kloster ähnlich leben und ähnlich essen, dann sterben die Mönche 1 bis 2 Jahre früher. Die Frauen holen also stetig auf, mit jedem Lebensjahr. In den Altersgruppen 40 bis 50 gibt es in Deutschland etwa gleich viele Männer und Frauen. Ab Ü60 sind Frauen eindeutig in der Mehrheit. Das Interessante, je nachdem, wo man in Deutschland hinschaut, gibt es dann doch noch einen Männerüberschuss. Vor allem bei den jungen Generationen. Zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen ist das so, etwas weniger ausgeprägt in Bayern. Mehr junge Frauen wohnen dagegen in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Das liegt an den Möglichkeiten für Ausbildung und Berufswahl, sagt der Bevölkerungsforscher Klüsener. Frauen schauten sich genau an, was hat der ländliche Bereich mir zu bieten?
Im Bereich der Landwirtschaft oder auch der Agrarindustrie, da sind oft die Jobs doch sehr männlich dominiert und auch im kulturellen Bereich werden eher Aktivitäten unterstützt, die Männer tendenziell eher ansprechen, wie zum Beispiel Fußball oder der Schützenverein. Und da kann es dann für manche junge Frauen eben so aussehen, dass für sie eben in der Stadt mehr Chancen bestehen und das eben dann auch Abwanderungen fördert.
Manche kommen später wieder zurück in ihre Heimat, viele aber auch nicht. Das birgt tatsächlich auch gewissen Sprengstoff, weil sich die Gesellschaft dadurch verändert. Mehr Männer finden keine Partnerin, können keine Familie gründen. Die gute Nachricht, inzwischen ziehen mehr Leute zum Beispiel nach Sachsen-Anhalt als weg. Das liegt vor allem an besseren Jobchancen. Der Trend ist also durchaus umkehrbar.
Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.